Willkommen bei Logistikgeschichten. Ich bin Pelagie Mepanköbel. In diesem Podcast spreche ich mit Logistiker und Logistikerinnen, die ich besonders spannend finde. Gemeinsam erkunden wir, wie und warum sie aus ihrer ganz persönlichen Perspektive unsere Welt täglich in Bewegung halten. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, es ist wieder Zeit für eine Extraladung Logistikgeschichten und heute freue ich mich auf eine besonders nahrhafte Folge. Wir sprechen nämlich über Lebensmittellogistik. Essen gehört zu den Grundbedürfnissen, so einfach ist das. Gleichzeitig haben wir zwischen dieser Notwendigkeit und die Möglichkeit, einfach auch über Genuss zu sprechen, ganz viele Schattierungen dazwischen. In allen Fällen müssen diese Lebensmittel, diese Zutaten vom Ort der Produktion bis auf unseren Teller einen anspruchsvollen Weg zurücklegen. Einer, der diese Wege sehr gut kennt, ist Stefan Behrendt. Er ist seit über 20 Jahren in der Logistik unterwegs und speziell auch im Bereich der Lebensmittellogistik. Er kennt sehr gut, welche verschiedene Wege Lebensmittel gehen können und manchmal auch müssen. Heute ist er Managing Director Food Logistics bei DAXA, einer der bekanntesten Akteure in diesem Markt. Ich freue mich, dass er heute hier im Logistikgeschichten-Podcast ist und gleich uns ja in diese spannende Welt mitnehmen wird. Herzlich willkommen im Podcast, Stefan.
Herzlich willkommen und ja, vielen Dank, dass ich bei euch sein, dass ich bei dir da sein darf und vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr.
Ja, sehr schön, dass du hier bist. Stefan, wir sprechen heute sehr viel über Lebensmittel. Deshalb bin ich jetzt ganz neugierig zum Beginn und würde sagen, stellen wir uns kurz vor, wir machen jetzt eine Live-Schaltung zu dir nach Hause, in die Vorratskammer oder in den Kühlschrank. Was darf dort nicht fehlen?
Oh, bei mir darf, das klingt vielleicht jetzt ein bisschen komisch, bei mir darf Bier nicht fehlen. Ich liebe Bier. Also ein gutes Bier, das finde ich immer gut. Aber ansonsten darf als Sportler bei mir alles im Kühlschrank sein, was zum Beispiel an Joghurt oder an Skyr ist oder an Käse ist. Das mag ich schon sehr. Und wenn noch eine gute Salami dabei ist, dann freue ich mich auch darüber.
Interessant, interessante Mischung. Also da sind schon einige Nährstoffe dabei und Bier soll ja auch Nahrung sein, ne? Habe ich ja gelernt.
Bier ist auch ein wenig Nahrung, ja, das gehört
Ja.
dazu. Aber es ist jetzt kein Grundnahrungsmittel, dass es nicht falsch verstanden wird, sondern es gehört dazu. Hat ein bisschen
Ja.
was mit meiner Herkunft zu tun. Ich habe eine belgische Frau und da ist dann der Weg zu einem guten belgischen Bier immer nicht weit. Und das mal am Wochenende zu genießen, das mache ich schon
Ja.
sehr gern. Aber in der Woche, auch aufgrund des Jobs, schon versuchen, sich gesund zu ernähren und entsprechend ist der Kühlschrank auch gefüllt oder auch unterwegs wird entsprechend dazu gegriffen.
Wie gern gehst du einkaufen, so im Supermarkt?
Aber ich gehe selber sehr wenig einkaufen, was einfach der Zeit geschuldet ist und was einfach auch der Reisetätigkeit geschuldet ist. Und da bin ich sehr dankbar. Das macht in der Tat bei uns zu Hause meine Frau. Aber wenn ich dann mal einkaufen gehe, dann ist das schon etwas ausgiebiger, weil ich gucke schon gerne, was gibt es so an Produkten, was gibt es in der frischen Theke, was gibt es in den Kühlschränken und was gibt es vielleicht auch Neues an Produkten, was gibt es an Herstellern. Und so Lebensmittellogistiker sind ja auch ein bisschen verrückt. Also wir lesen gerne Adressen, wir scannen gerne Adressen, wir machen Fotos von Produkten im Supermarkt oder auch gerne mal morgens am Frühstückstisch und schicken die dann rum und sagen, Mensch, kennst du denn eigentlich den Saft schon oder kennst du eigentlich den Aufschnitt schon? Und das ist immer ein ganz schöner Zug dann, um zu sehen, wo kommen eigentlich unsere Kunden hin, was machen die so? Und so haben wir dann vielleicht auch mal bei einem bestehenden Kunden immer einen schönen Einstieg und sehen, was ist denn gerade so hip oder state of the art.
Unsere Zuhörer sehen mich jetzt gerade nicht, aber ich musste wirklich schmunzeln, weil ich fühle mich gerade auch ertappt, das, was du schilderst. Ja, merke ich, dass meine Zeit in der Logistik mich dann doch sehr geprägt hat, weil das mache ich auch tatsächlich. Einfach zu gucken, wo, ne, wer ist der Lieferant? Kenne ich den schon? Oder im Supermarkt auch die Kühltheke, immer die Tür zumachen, wenn ich merke, oder hat jemand vergessen, das bis komplett bis zum Anschlag zu
Ja,
machen.
das mache ich auch. Das
Ne?
gebe ich zu. Das ist so eine, oder wenn
Ja.
so die Kartheke offen steht, dann
Ja.
wird das zugemacht. Und
Ja, ja.
mittlerweile gibt es auch, auch Apps, womit man so die Codes scannen kann. Und dann sieht man auch wirklich, wo ist es produziert worden und noch ein paar andere Daten, die die Hersteller dann mittlerweile eingeben müssen. Und das ist ganz interessant. Da kommt man auf die eine oder andere Idee und fragt sich auch mal, Mensch, wie ist denn das hierher gekommen und wer macht denn das eigentlich? Und
Ja.
ja, wie gesagt, ist ein bisschen eine kleine verrückte Krankheit von Lebensmittellogistikern, glaube ich.
Ja, aber ich finde, das hat was ganz, ja, was ganz Nettes. Ja, so, und damit sind wir schon mitten im Thema, weil wir sprechen jetzt auch Themen wie die Kühlkette und Versorgung, ne, Supermärkte. Da sind wir ja in Deutschland ganz gut versorgt, haben eine gute Dichte an Supermärkten. Dieses Thema Lebensmittellogistik, das hat dich früh in deiner Laufbahn interessiert und du bist jetzt schon eine Weile in diesem Bereich drin. Warum Lebensmittellogistik?
Ich bin in das Feld eher zufällig reingerutscht. Ich habe mal eine Lehre gemacht und danach habe ich bei einem großen Bonner Postkonzern gearbeitet und bin dann eher zufällig in dieses Thema Lebensmittellogistik reingerutscht. Und was man ganz schnell merkt, dass dieses Spielfeld Lebensmittellogistik ist einfach eine schöne Kombination aus hoher Komplexität und Anforderungen, die an die Lebensmittellogistiker gestellt werden. Und auf der anderen Seite gibt es eine echte gesellschaftliche Relevanz zu diesem Thema. Das heißt, wir sprechen nicht nur über irgendein Produkt, sondern wir sprechen einfach über die tägliche Versorgung von Millionen Menschen. Und gleichzeitig gibt es eine gewisse Dynamik und Vielfalt in der Lebensmittellogistik. Das heißt, wir haben ein hohes Produktsortiment, was verschiedene Anforderungen hat. Es gibt viele Schwankungsbreiten, sei es durch Aktion oder durch eine Saison. Wir haben immer wieder neue Kundenprodukte, die auf den Markt kommen, wo es Anforderungen zu gibt. Und das alles so mit dem Siegel von verderblicher Ware gepaart, enge Zeitfenster, Volatilitäten, hohe Qualitätsanforderungen. Das ist so ein Umfeld, in dem ich mich, muss ich sagen, sehr, sehr wohlfühle und wo ich glaube, was auch eine gewisse Sinnhaftigkeit darstellt. Man hat es zum Zeitpunkt Corona gesehen. Das war sicherlich eine Zeit, wo wir erstmal gemerkt haben, was passiert denn, wenn wir morgen nicht kommen? Und das gar nicht mal als einfach nur irgendeine Gefahr oder irgendein Risiko ausgesprochen, sondern wenn wir nicht fahren dürfen, wenn wir in unseren Lägern nicht arbeiten dürfen, wenn wir bei unseren Kunden nicht abholen dürfen. Und wenn wir dann noch ein Stück weitergehen, die Prozesse, gerade was so die Lebensmittellogistik anbelangt, die kann man regelmäßig verbessern. Da gibt es immer wieder Themen, an denen wir wirklich arbeiten können, die unmittelbare Auswirkungen haben, sei es auf die Frische, sei es auf die Verfügbarkeit und am Ende auch auf eine gewisse Kundenzufriedenheit. Und das ist so eine Mischung und so eine Dynamik, die mir sehr entspricht und die hat mich dann irgendwann nicht mehr losgelassen.
Ja, spannend. Das heißt, der Zufall hat dich dahin geführt und was dich da hält, ist irgendwo auch die Sinnhaftigkeit, verstehe ich
Genau.
so daraus, ne?
Genau.
Ja, also auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Und jetzt ist es so, wenn wir sagen Lebensmittellogistik, das klingt schon nach einem Spezialfeld. Mein Eindruck ist, in dieser Lebensmittellogistikwelt gibt es noch ganz viele unterschiedliche Welten. Ich weiß nicht, wie schaust du auf dieses Thema der Vielfalt in diesem Bereich der Lebensmittellogistik?
Also wenn wir mal ganz klassisch schauen, dann bringen wir die Kundenprodukte von A nach B. Das ist jetzt sehr einfach gesprochen, aber das ist, glaube ich, das, was es irgendwo ist. Aber entlang dieser ganzen Kette gibt es ganz viele Spielfelder, die sich so in den letzten Jahren nach und nach etabliert haben. Sei es, dass wir im Bereich der Kontraktlogistik uns stark involviert haben und wirklich in die Supply Chain der Kunden mit eingreifen dürfen. Sei es, da gibt es Verpackungsthemen mittlerweile da drin, da gibt es Co-Packing-Themen, gewisse Value-Added-Service-Themen, wo wir ein Display bauen, wo wir Mischkartons mittlerweile bauen. Das heißt, wir sind wirklich in dieser Produktion vom Kunden ganz stark involviert, um dann entsprechend der Anforderungen vom Handel, also von den Kunden unserer Kunden, zu schauen, dass wir die Ware pünktlich und vollständig dann an zum Kunden zu bekommen, beziehungsweise in die Handelsläge bekommen. Und diese Spielfelder haben sich so nach und nach ergeben. Da gibt es Anforderungen mittlerweile an die Transparenz, da gibt es Anforderungen an die Digitalisierung, die sich da in den letzten Jahren ergeben haben. Aber es gibt auch Anforderungen, dass es nicht nur immer effizient sein muss, sondern auch eine gewisse Resilienz einfach da sein soll. Also wirklich bei allen Schwankungsbreiten und bei allem, was so rechts und links, entweder auf der Straße oder vielleicht auch mal, wie ich vorhin schon sagte, zum Beispiel Corona passieren kann, aber auch mittlerweile, glaube ich, das weltpolitische Thema, was um uns herum ist, dass wir immer lieferfähig sind. Und das hat mittlerweile eine Komplexität bekommen, die herausfordernd ist im täglichen Geschäft, auf die wir uns immer wieder gut vorbereiten müssen, wo es eine gewisse Kooperation mit unseren Kunden auch geben muss, damit das funktioniert, aber auch am Ende des Tages mit dem Handel. Und die ganzen Spielfelder zusammenzubekommen, ist etwas, glaube ich, was uns in den Einzelbereichen mittlerweile besonders macht.
So, das heißt, du sprichst gerade die Vielfalt in den Prozessen und auch in der Wertschöpfungstiefe an, die da immer näher quasi in die Prozesse des Kunden und auch des Handels reingehen. Auf der anderen Seite, an die Produkte selbst, siehst du da auch eine Entwicklung? Also wenn ich jetzt als Konsumentin einfach drauf schaue, wir haben das Thema Bio, wir haben vegane Produkte, wir haben gut Light und so weiter, das gab es auch schon länger was gibt es alles? Also so dieses ganze Thema fleischlose Sortimente ist ja, glaube ich, ein riesiges Thema, dann glutenfrei. Also es gibt kaum was es noch nicht im Bereich Lebensmittel an Trend oder an Neuerung, Innovation gegeben hat. Siehst du da eine Auswirkung auch auf die logistischen Prozesse?
Also die Produkte selber, da haben wir nach meiner Erfahrung weniger Bezug drauf. Es ist immer interessant zu sehen, über was unsere Kunden mit uns reden. Da gibt es, wie du vorhin sagtest, die glutenfreie Welle, dann gibt es die laktosefreie Welle. Es gibt auch eine gewisse Bio-Welle, die immer mal wieder in den Vordergrund tritt. Was wir jetzt gerade immer mal wieder in den letzten Jahren gesehen haben, es gibt eine gewisse Bedarf an sehr gesunden oder vielleicht auch vermeintlich gesunden Produkten, wo einfach Produkte auf den Markt kommen, die zum Beispiel weniger Zucker haben, wo es sehr viele Alternativen gibt, sei es im Schokoladenbereich oder im Fruchtsaftbereich. Dann ist sicherlich dieser Trend vegan, war ein hoher Trend. Nach unserer Erfahrung jetzt aus den letzten Jahren ist das ein bisschen abgeebbt und diese Alternativen haben sich zwar am Markt etabliert, aber jetzt, glaube ich, nicht in der Form, wie man es sich gewünscht hätte. Und ich glaube, diese Trends kommen immer wieder. Einen direkten Bezug auf die Logistik würde ich da jetzt nicht hundertprozentig sehen, weil ob ich jetzt eine Hafermilch transportiere oder eine normale Milch, das ist jetzt erstmal, glaube ich, nicht der große Unterschied. Aber wir sehen natürlich schon, dass diese Vielfalt mehr und mehr auf den Markt kommt. Aber es ist interessant, was da für Produkte teilweise entstehen und wo die auch herkommen. Also teilweise aus dem ganzen Erdball. Weiß nicht, ich habe neulich ein Wasser gesehen, was irgendwie aus den Fidschis kam. Also ist interessant, was der Verbraucher da wohl macht. Aber wir sehen einen Trend, der kommt. Und das ist, wenn wir zum Beispiel die heutige Zeit sehen, dass wir gerade in Deutschland sehr stark auf die Lebensmittelpreise gucken. Die Preise sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Da gibt es Schwankungsbreiten von 10-20%, wie sich Lebensmittelpreise entwickelt haben. Das heißt, der Verbraucher guckt schon sehr auch auf günstige Produkte. Das heißt auch noch auf Eigenmarken, die der Handel irgendwo selber produziert. Und da gibt es auch einen gewissen Trend immer mal wieder hin, den wir sehen, je nachdem, wie es uns in der Wirtschaft und dann damit auch zu Hause geht, greifen wir mehr vielleicht zu der Markenvielfalt und vielleicht auch mal zu einem teureren oder vielleicht auch mal zu einem hochwertigen Produkt oder sagen wir, nee, es kann dann auch die Eigenmarke vom Handel selber sein.
Das finde ich interessant, weil da ist so ein bisschen ein Kontrast zwischen, Deutschland ist ja Land des Discounts auch, ne? Also wir haben quasi erfunden, wie kriegt man gute Lebensmittelqualität zu doch sehr attraktiven Preisen. Und gleichzeitig hast du diesen Gesundheitstrend erwähnt, ne? Wo man dann eher erwartet, okay, das wäre eher hochpreisig. Lässt sich das dann vereinbaren? Also könnt ihr das an den Mengen zum Beispiel sehen, die da bewegt werden?
Na, an den Mengen sehen wir es, wie gesagt, immer wenn so ein bisschen wie die Wirtschaft schwankt. Wenn wir so wie dieses Jahr vielleicht und auch letztes Jahr kein Wirtschaftswachstum haben, dann sehen wir schon, dass das Volumen eher in Richtung der Discounter geht. Und vielleicht auch ein klein bisschen weniger in Richtung zum Beispiel einem Rewe, Edeka und Co. Mhm. Solche Trends merken wir dann schon. Das sind keine Riesentrends, aber die Volumen verschieben sich dann schon ein wenig. Und vielleicht werden auch mal die Sendungsmengen weniger. Oder wir sehen, dass eher Aktionswaren gefordert werden. Das heißt, die Schwankungsbreiten werden automatisch etwas höher oder dass gewisse Produkte nicht mehr ganzjährig gelistet werden. Ansonsten muss ich sagen, ich glaube, wenn man zum Beispiel auch zu einem Discounter geht, mittlerweile findet man auch da in den Theken Produkten, die einfach ja auch vom Verbraucher eingefordert werden, zum Beispiel gesunde Alternativen, sei es im Bereich irgendwelcher Milchprodukte oder Fleischprodukte oder auch ja Fruchtsäfte, Schokoladen mit weniger Zucker und so weiter und so fort. Also ich glaube, diese Alternativen haben sich auch im Discounter durchgesetzt und ich selber, wenn wir mal im Discounter sind, muss sagen, die Produkte sehen auch sehr vernünftig aus, machen ja auch in den Tests, schließen die immer wieder sehr gut ab. Also ich glaube, mit diesen Wellen gibt es immer wieder auch Möglichkeiten für die Discounter, da einfach gewisse Produkte mit einfließen zu lassen.
Lass uns mal über DAXA sprechen, im Sinne von, die Überschrift Lebensmittellogistik lässt sich ja in verschiedenen Feldern auch runterbrechen. Also man sieht ja am Markt Unternehmen, die sich auf bestimmte Temperaturklassen zum Beispiel spezialisieren oder zum Beispiel nur Süßwaren machen und solche Geschichten. Ihr seid eher Generalist im Bereich Lebensmittellogistik. Sehe ich das richtig?
Ja, im Bereich verpackter Lebensmittel. Also alles, was ganz klassisch nicht riecht, nicht tropft oder ausläuft oder wo vielleicht irgendwo noch vielleicht das ein oder andere Ungetier aus dem Salat springen kann. Also alles, was wirklich komplett verpackt ist. Das sind wir und dann auch noch im besten Fall temperaturgeführt. Wir sind aber schon generalistisch unterwegs. Ganz klassisch hat es angefangen mit dem Käse aus dem Allgäu, der irgendwo in den 30er Jahren in den Ruhrpott transportiert wurde und dann ist man mit Stahl wieder zurückgefahren und so ist man mit der Käse- und Milchindustrie im Allgäu gewachsen und hat dann nach und nach die verschiedenen Landstriche und Kunden für sich erobert. Ein Großteil ist sicherlich temperaturgeführt in der Schiene 2 bis 7 Grad. Wir sind auch gerade so im Schokoladenbereich und Biskuitbereich so 12 bis 18 Grad viel unterwegs. Und was wir auch einfach ganz viel machen, ist im Non-Temperature-Bereich. Also Lebensmittel, die jetzt keine aktive Temperaturführung bedürfen. Gerade die sind auch so im internationalen Kontext immer ganz interessant, wenn es da zum Beispiel um Wine und Spirits geht, dann möchte man in Deutschland den leckeren französischen oder spanischen Urlaubswein haben oder die Pasta aus Italien oder das Biskuit aus Schweden. Und das ist auch mittlerweile ein großer Sektor bei uns.
Ja, interessant. Also das heißt, ihr habt quasi so ein Sortiment aus dem Supermarkt könnte man bei euch dann wiederfinden.
Man findet uns, und das ist das Interessante, also das, was ich vorhin sagte, wenn du da im Supermarkt unterwegs bist, also ich finde das immer super spannend, dann zu sagen, ja, kenne ich, auch den habe ich neulich getroffen und vielleicht war ich da neulich sogar beim Kundengespräch oder da hat sich irgendwas ergeben oder Manchmal haben wir eine Kundenveranstaltung, dann treffen wir vielleicht auch mal 10 mehr von den Kunden wieder. Das ist so ein Feld, was ich schon interessant finde. Und in der Tat, wenn du so bei uns durch die Hallen läufst, dann siehst du den größeren Kühlschrank und siehst einfach, was alles so in dem Sortiment ist. Und manchmal erkennt man schon ein bisschen, ah, da gibt es eine Aktion und da gibt es ein neues Produkt. Und finde ich sehr spannend, was wir da alles entgegenkommen.
Ja, gib uns nicht, also die meisten oder wahrscheinlich fast jeder, der hier hört, wird den Namen DAXA schon gesehen, gehört haben. Aber nicht jeder hat so ein Gefühl für die Dimension, die ihr darstellt. Kannst du uns dafür so ein Bild geben? Du selbst sitzt ja im Allgäu in Kempten mit deinem Büro. Aber ihr seid ja in ganz, ganz vielen Regionen vertreten.
Genau. Also wir sind in der Tat, unser Ursprung ist im Allgäu, im schönen Kempten. Dem einen oder anderen wird es aus der Urlaubsgegend was sagen. Wir haben da unseren Hauptsitz seit eh und je und sind auch da in der Zentrale gewachsen. Aber unsere Niederlassungen sind natürlich weltweit, wovon der Hauptteil in Europa ist, verteilt. Erkennt man schön an der blau-gelben Farbe. Und ich glaube, dem einen oder anderen ist auch schon mal so ein DAXA-LKW unterwegs begegnet. Mittlerweile sind wir ein bisschen über 37.000 Leute und haben auf der einen Seite die Sparte Road, worunter wir Food, aber auch unsere Industrielogistik, das heißt bei uns nennt sich das European Logistik, mit betreiben. Und wir haben eine R&C Logistics bei uns, wo wir einfach auch in der Welt verschiedene Länder mit bedienen und dort im Bereich der Air- und Sea-Freight unsere Services anbieten. Und in Europa selber sind wir in Summe ca. 400 Niederlassungen, wovon der Großteil, etwa 2/3, ist bei uns im Industriebereich und etwa 1/3 ist im Food-Bereich. Das sind zwei Sektoren, zwei Business-Fields, die gut und eng miteinander arbeiten, wo wir uns ganz, ganz viel austauschen und auch voneinander einfach lernen, was es für Möglichkeiten gibt. Und das ist ein Netzwerk, was sich in ganz Europa umspannt. Und was ich immer wieder ganz interessant finde, ich komme gerade von letzter Woche von so einer, bei uns nennt sich das Road Logistics Forum Veranstaltung. Und wenn man das bei uns sieht, wie die Leute miteinander umgehen, dann denkt man nicht, dass wir 37.000 Leute sind. Fühlt sich eher wie ein großes Familientreffen. Da ist alles auf Du und Du. Viele professionelle Themen, viele, viele gute Diskussionen. Und dann gibt es auch mal den einen oder anderen Spaß oder abends auch mal ein Bier an der Theke. Und ich muss sagen, so die Leute live und in freier Wildbahn zu sehen, ich glaube, wir haben alle eine hohe Nahbarkeit im Management. Wir sind alle ansprechbar, wir sind anfassbar und mit uns kann man gut diskutieren. Die meisten aus dem Management von uns kommen wirklich aus dem Geschäft. Das macht es wirklich bei uns aus. Und wenn wir zum Beispiel so mal in diese Kunden, was du mich vorhin fragtest, und in die Produkte gucken, es gibt ja pro Region ganz, ganz viele unterschiedliche Hersteller. Die eine Region ist vielleicht eher mit frischen Produkten, die andere Region ist vielleicht eher mit Schokoladenprodukten besiedelt. Und das ist etwas, was wir bei uns auch mögen, wo wir wirklich den Niederlassungen vor Ort sagen, Mensch, schaut doch mal mit den Möglichkeiten, die wir im Netzwerk und in unseren Prozessen haben, einfach in der Region. Und was können wir da mitnehmen? Wo können wir einfach unser Netzwerk anbieten? Wo können wir unsere Services anbieten? Und wo können wir einfach dem Kunden dann wertvollen Beitrag liefern? Und das sind immer wieder tolle Gespräche. Bin dann noch ganz elektrisiert und voll von Energie von letzte Woche. Ich muss meinen Zettel noch mal ein bisschen abarbeiten, was ich da alles so mitbekommen habe. Also das macht wirklich Spaß bei uns.
Ja, interessant. Ist das euer Rezept, weil du sagtest gerade, viele von uns im Management kommen ja auch aus dem operativen Bereich. Ist das so ein Punkt, der hilft, diese Kultur bei euch aufrechtzuerhalten?
Ja, ich denke schon, dass es einer der Erfolgsfaktoren bei uns ist. Wenn ich mal schaue, wie so mein Arbeitsalltag heute aussieht und wie sehr ich da aus der Vergangenheit profitieren kann von. Also einfach mal verantwortlich gewesen zu sein für eine gesamte Prozesskette von der Kundenansprache wirklich bis zur Betreuung der Kunden hin zu uns, das ganze operative Service-Themen, die man am Ende des Tages hat, aber auch administrative Themen, HR-Themen, Marktansprache, Zusammenarbeit mit Institutionen oder auch vielleicht vor Ort mit den Ländern und mit den Gemeinden. Das ist eine hohe Vielfalt, die auch bei uns in der Wertestruktur verankert ist, wo wir wirklich vor Ort Entrepreneurs sind. Also dieses Unternehmertum ist etwas, was bei uns nicht einfach nur auf irgendeinem bunten Bild irgendwo an der Wand steht, sondern es soll wirklich gelebt werden. Mhm. Und das mal zu kennen und mal eine lange Zeit auch selber gemacht zu haben, muss ich sagen, hilft mir heute sehr, zum einen die Organisation zu verstehen, weil die Themen, die wir haben, sind natürlich vielfältig. Zum anderen aber auch die Organisation in die Lage zu versetzen, was braucht es denn, damit wir ein Netzwerk skalieren, damit wir Services skalieren, damit wir vielleicht auch den nächsten Schritt machen und gemeinsam überlegen, was gibt es denn noch, wie tief können wir denn in die Wertschöpfungskette eintreten? Und aus meiner Sicht ist das ein entscheidender Faktor. Das heißt nicht, dass wir alle aus dem Management kommen. Wir haben natürlich auch Quereinsteiger drin, die auch einen sehr, sehr wertvollen Beitrag liefern, auch mal eine andere Frage zu stellen, als wir, die da vielleicht sehr, sehr tief auch in den ganzen Themen drinne stecken. Und dieser Mix macht es aus. Am Ende des Tages, wie gesagt, empfinde ich es für mich persönlich sehr, sehr wertvoll, gerade an meiner Rolle, mal die ganze Kette betreut zu haben.
Mhm. An der Stelle vielleicht ein guter Aufhänger da, auf deinen Weg mal einzugehen, weil wir haben die Dimension gehört, 400 Standorte, tausende Mitarbeiter in Europa, und du verantwortest ein Drittel des Geschäfts. Wie kommt man dahin, Stefan? Das wollen ganz viele Menschen, die hier zuhören, wollen dein Rezept kennen.
Also zum Ersten gehört da ganz, ganz viel Glück dazu. Das, also würde lügen, wenn ich das außen vor lasse. Einfach das Glück, auch zum richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und einfach mit dem Timing da einfach die Möglichkeit gehabt zu haben, da einzustiegen. Zum anderen hatte ich um mich herum in meinem gesamten Lebensweg wirklich immer tolle Leute, die das vielleicht auch irgendwo gesehen haben, dass ein Schritt möglich wäre und diese Rollen mir zugetraut haben. Aber ich habe ganz ursprünglich mal ein Abi gemacht und habe in einer kleinen 16-Mann-Spedition in Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin meinen Job gelernt. Und die Kollegen, die uns jetzt zuhören, die können sich vorstellen, in so einer kleinen Spedition macht man alles. Das geht morgens auf dem Lager los, da macht man den Staplerschein, da macht man auch mal den LKW-Schein und da ist eine Dispo. Und am Ende des Tages muss man auch mal ein paar Transporte selber abrechnen und irgendwie ist das Ganze 24-7. Also da hat mir mein Ausbildungsbetrieb, zu dem ich übrigens heute immer noch ein bisschen Kontakt habe, wirklich eine tolle Grundlage gelegt. Und ich habe einfach schnell gemerkt, das ist so ein Spielfeld. Also da kannst du einfach mit Fleiß und auch mit Disziplin, auch mit Engagement, da kann man viel drin bewirken. Und so bin ich über verschiedene Stationen danach, sei das Disposition, sei das Projektmanagement, mal irgendwann in der ersten Führungsrolle gelandet, wo mir dann mein damaliger Chef zugetraut hat, du kannst das. Ich selber habe es gar nicht so gesehen, aber er hat gesagt, du kriegst das hin. Mhm. Und dann habe ich einen Paten zur Seite gestellt bekommen und dann durfte ich mich in diesen Rollen entwickeln. Das war eine kleine Niederlassung, das waren 60 Leute und ich konnte einfach da Gas geben und einfach mal das so verwirklichen, was ich im Kopf hatte, wo ich der Meinung war, so sollte man das machen und das, ich sag mal, mit dem Zutun des damaligen Eigentümers war es einfach möglich, dass ich das erfolgreich machen konnte. Und so ging es dann in die nächsten Stufen und vor ein paar Jahren kam dann der DAXA-Vorstand und hat mich gefragt, ob ich nicht die Nachfolge antreten würde wollen von meinem Vorgänger. Es war sehr erstaunt für mich, weil das war nochmal eine ganz andere Rolle und vorher war ich für eine Niederlassung verantwortlich und jetzt darf ich auf einmal im Food für alle Niederlassungen verantwortlich sein und da unter anderem auch für Länder verantwortlich sein. Und das hat mich schon sehr gefreut. Wie gesagt, da gehört das Timing dazu, dass genau zu dem Zeitpunkt das auch möglich war. Mhm. Aber natürlich auf der anderen Seite auch das Vertrauen von den Kollegen, dass sie das sehen. Und so wachse ich jetzt in den letzten 3 Jahren nach und nach hinein und freue mich darüber, was für Themen ich mittlerweile betreuen darf.
Ja, sehr schön. Also du hast das Thema Glück erwähnt, brauchen wir wahrscheinlich alle. Und noch mehr ist wahrscheinlich diese Vorbereitung darauf, das Glück zu erkennen und die glückliche Fügung auch zu nutzen, würde ich sagen,
dazu,
oder?
Ja, das ist so. Ja, das gehört dazu. Also, dass das nicht einfach so passiert, sondern dass dann natürlich auch auf der einen Seite man in seinem Unternehmen auch einen guten Job gemacht haben muss und vielleicht auch einen erfolgreichen Weg hinter haben sollte. Das ist auch irgendwo eine Grundvoraussetzung. Mhm. Auf der anderen Seite, mich hat das Themenfeld immer so interessiert, es ist keine Schwierigkeit, sondern ich mochte Logistik schon immer, ich mochte die Prozesse, die dahinter sind, ich mag das Arbeiten mit den Kunden und insofern hat es sich in vielen Bereichen jetzt nicht so viel Arbeit angeführt. Wir reden ja heute sehr viel von Work-Life-Balance. Wenn man irgendwo so eine Niederlassung hat und ich war lange für Düsseldorf verantwortlich und ich habe da am Samstag früh mal nach dem Rechten geschaut, weil ich das gerne mache einfach, dann ist das keine Hürde. Oder ich habe heute noch einen gültigen LKW-Führerschein, ich habe eine gültige Fahrerkarte und wenn es das mal erlaubt, dann fahre ich auch mal eine Runde. Kommt seltenst vor, aber ich gebe zu, ich habe wirklich Spaß an diesen großen Riesen. Mittlerweile sind es ja auch lautlose und saubere Riesen auf der Straße unterwegs. Und das, ich sag mal, ist sicherlich etwas, wo eine gewisse Leichtigkeit dran ist. Dann vielleicht auch mal, ich sag mal, die Hand zu heben, zu sagen, Mensch, ich traue mir da ein Projekt zu oder ich traue mir auch mal was anderes zu, was vielleicht außerhalb meiner Niederlassung liegt und wo ich vielleicht auch mal an zentralen Projekten mitarbeiten könnte und mal schauen könnte, gibt es da nicht irgendwo was, wo ich meinen Beitrag zu leisten kann. Das ist sicherlich ein Punkt oder eine Vielfalt, die am Ende des Tages auch dazu geführt.
Ja, super spannend. Also von der Pike auf den Speditionsberuf gelernt und dann systematisch quasi immer ein Schritt nach dem anderen bis zur heutigen Position. Stefan, weißt du was? Ich glaube, der ein oder andere wird sich auf jeden Fall notiert haben, Stefan Behrendt hat einen LKW-Führerschein, weil du kennst das Thema in unserer Branche. Jeder, der so einen LKW bewegen kann, ist auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll, weil das ja ein unserer Herausforderungen ist, da genug Kraftfahrer zu haben. Und also wundert dich nicht über deine LinkedIn-Nachrichten demnächst. Nein, Spaß beiseite. Das bringt mich zum Thema Menschen in der Logistik in einer Zeit, wo wir sehr viel über Technologie, über Automatisierung, KI jetzt neuerdings sprechen. Ist das ein Zusammenspiel oder Wie kommen diese zwei Welten aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung zusammen?
Ja, das ist ganz interessant. Also in den letzten Jahren und ich meine wirklich auch in den letzten 20 Jahren, wenn wir mal schauen und der eine oder andere wird sich daran erinnern, wir haben irgendwann mal mit Faxgeräten angefangen und dann zogen so langsam die ersten Computer ein und wenn ich sehe, wie sich das entwickelt hat, in welcher Geschwindigkeit sich das mittlerweile entwickelt hat. Ich glaube, das ist enorm. Also was wir mittlerweile für eine Digitalisierung haben, was wir für eine Transparenz mit viel besseren Daten zur täglichen Steuerung von Services und Prozessen haben. Natürlich wächst damit auf der Kundenseite auch so ein bisschen die Erwartung, diese Themen zu nutzen. Aber das finde ich persönlich schon enorm. Auf der anderen Seite geht es natürlich immer wieder darum, wie kann der Mensch diese Technologien irgendwo bedienen, wie kann er sie auch interpretieren. Und diese Technologie hat viel, viel verbessert und viel verändert, gerade was so datengetriebene Aufgaben sind oder auch so Tagesaufgaben, die mich einfach in einer gewissen Menge irgendwo unterstützen können. Zum Beispiel im Admin-Prozess gibt es das ganz, ganz häufig. Aber es gibt aus meiner Sicht Entscheidungen, da bleibt der Mensch unersetzlich. Also gerade wenn es komplex wird, wenn es sehr kurzfristig wird, wenn es mal nicht standardisiert ist und vielleicht davon abgewichen werden muss, gerade wenn es zu Störungen kommt oder wenn es zu Tagesschwankungen kommt, wenn Ausfälle sind. Wir haben immer wieder Themen in Deutschland oder gerade auch in Europa mit der Infrastruktur, wieder zurückkommt auf solche Themen wie Corona, Nachfrageänderung und, dann braucht es vor Ort eine gewisse Erfahrung, vielleicht ein gewisses Bauchgefühl und auch so die Fähigkeiten, schnell Prioritäten zu setzen können. Und einfach auch zukünftig mit den Tools, mit gewissen KI-Tools gut umgehen zu können. Ich glaube, aus meiner Sicht ist das unersetzlich für die Zukunft, dass das Hand in Hand geht und dass wir uns mit unseren Kolleginnen und Kollegen in die Richtung weiter bewegen müssen.
Stefan, wenn du zurückdenkst und eine Situation erinnerst, wo ja ein Problem zu lösen war und die heutige Technologie vielleicht anders drauf Einfluss gehabt hat als noch vor 15 Jahren. Also gibt es da ein Beispiel, wo du sagen kannst, dieses Problem oder diese Situation, die wir jetzt oder vor kurzem erlebt haben, die hätten wir vor 15 Jahren ganz anders lösen müssen?
Also ich habe so ganz konkret in dem Beispiel hätte ich jetzt nichts, aber was ich sagen kann und was mir immer wieder sofort einfällt, sind gewisse Change-Management-Projekte. Also wir haben alle Erfahrungen damit, wenn wir mal einen Neukunden implementieren müssen, was, wenn wir Systemveränderungen haben oder wenn wir generell vielleicht auf Situationen reagieren müssen, sei es weil aus qualitativen Gründen oder sei es auch mal aus wirtschaftlichen Gründen. Und von diesen Projekten haben wir in der Logistik immer mal wieder welche. Auch da gibt es gewisse Zyklen. Und da können sicherlich zwei, drei Beispiele genannt werden. Und das ist immer ganz interessant. In der Theorie, wir planen und wir schreiben auch alles auf und wir schreiben die Prozesse alles auf. Und in der Theorie läuft alles sehr rund dann. Und dann gucken wir in die Praxis und merken, Mensch, das war aber ganz schön ambitioniert hier. Vielleicht, weil es zu viel war an Maßnahmen oder weil es zu komplex war an Maßnahmen oder weil wir einfach eine zu kurze Zeitschiene hatten. Aber oftmals merken wir, dass wir vielleicht so unsere Teams nicht so ganz mitgenommen hatten. Und das ist so meine Erkenntnis aus den letzten Jahren. Also wirklich, du kannst Prozesse verordnen, du kannst Change verordnen, man kann das alles auf dem Reißbrett gut planen. Am Ende des Tages geht es wirklich darum, die Fähigkeit zu haben, dass wir genau das, was wir da irgendwo in der Theorie uns ausgedacht haben, mit unseren Kolleginnen und Kollegen, die es umsetzen müssen, besprechen können, dass wir die Akzeptanz haben, dass wir sie auf der Reise mitnehmen. Und dieser ganze Change-Prozess, der braucht einfach eine gewisse Zeit. Und ich glaube, das sind so, wir hatten es vorhin so über Zyklen, die so kommen, wenn so Neueinführungen sind oder wenn zum Beispiel Saisonalitäten sind, das sind so die Themen, die müssen wir lernen. Und ich glaube, dass es da nach vorne hin noch viel, viel mehr braucht, weil wir natürlich in der Logistik decken wir das gesamte Spiegelbild der Gesellschaft ab. Bei uns arbeiten so viele Menschen, Geschlechter, Mann, männlich, weibliche Führungskräfte, Teilzeit, Vollzeit, jung, alt. Wir sind da so vielfältig unterwegs und das unter einen Hut zu bekommen, damit am Ende des Tages das richtige Ergebnis bei rauszukommt und das in so einem Change-Projekt dann auch entsprechend sauber unterzukriegen, ist etwas, wo Mensch und Technologie sehr Hand in Hand zukünftig gehen müssen.
Wenn ich mir so Berichte über DAXA anschaue, eure Zahlen und ihr habt auch einige Kollegen, Kolleginnen, die da sehr begeistert auch über berichten. Zuletzt habe ich was über Schokolade gelesen, nach dem Motto, endlich können wir wieder mehr Schokolade verkaufen. weil sich da einfach der Kakaokurs auch günstig entwickelt hat in letzter Zeit. Also ich finde es immer sehr, sehr erfrischend und man merkt auch diese Begeisterung, von der du vorhin berichtet hast. Was ist dein Blick auf die Lebensmittellogistik in 2026 in Deutschland? Würdest du, also sind alle so wie DAXA super gut drauf und ihr schreibt gute Zahlen, ihr habt spannende Kundenprojekte und eigentlich kann es einfach genauso weitergehen? Oder sagst du, also wenn ich hier Greenfield hätte und das alles komplett nochmal neu bauen würde, wie die Lebensmittellogistik in Deutschland funktioniert, wenn mir ein, zwei Dinge einfallen, die ich hinzufügen würde. Ja, das war jetzt eine lange Frage, aber
ja, wichtige Punkte. Also es ist natürlich etwas, ich glaube, mit dem sich die ganze Industrie im Lebensmittelbereich beschäftigt. Wo stehen wir heute? Mit den Trends, die ich vorhin gesagt hatte, dass vielleicht auch eher der Einkaufskorb in Richtung Discounter bei dem einen oder anderen geht und dass wir sicherlich zusammen mit unseren Kunden überlegen müssen, wo können wir noch gemeinsam wirken? Sind wir gerade dieses Jahr sehr stark beschäftigt? Und es gibt so ein paar Sachen, die würde ich gar nicht so großartig verändern, weil die finde ich ziemlich gut. Zum Beispiel mag ich, dass wir nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa mittlerweile wirklich einen hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandard haben im Food. Weißt du, und wenn man mal, du hast ja auch schon ein paar Läger mal bei uns gesehen, wenn man sich das mal anschaut, auf welchem Level und sicherlich nicht nur DAXA, sondern auch die Industrie selber in der Lebensmittellogistik arbeitet, das ist schon ein sehr, sehr gutes Niveau. Da ist natürlich auch ein gesetzlicher Rahmen drumherum, aber das alles jeden Tag rund zu kriegen, finde ich, sei es Temperaturführung, Rückverfolgbarkeit, aber auch die generelle Hygiene, da kann der Verbraucher schon wirklich sorgenfrei ins Regal greifen und da genießen. Auf der anderen Seite, was ich mir eher wünschen würde und was aus meiner Sicht noch ein Game Changer sein könnte, wir brauchen ein bisschen eine engere Verzahnung. Wir haben einfach auch auf dem Markt Themen, dass in so Zeiten wie jetzt auch mal Kraftfahrer abfließen und nicht hinterherkommen, weil sie einfach nicht nachgefragt sind. Das heißt einfach, Transportunternehmer werden ein bisschen weniger, die müssen vielleicht auch ein bisschen mehr ums Überleben kämpfen generell auf dem Markt. Wir haben jetzt gerade gesehen, dass es neben Willy Betz und Notegger, das sind mal so zwei Beispiele, die es jetzt erwischt hat auf dem Markt, dass einfach auch Transportunternehmer vom Markt verschwinden. Das ist etwas, was in so einer Zeit passiert. Wir sind jetzt schon etwas lange in dieser Stagnation, Rezession. Das heißt, es passiert auch einmal mehr und auch viel bei kleinen Unternehmen, wo das Ganze nicht so sehr in den Medien auftaucht. Und ich glaube einfach, dass wir eine noch höhere Verzahnung entlang der Wirtschaftskette haben müssen. Sei das mit unseren Kunden, aber sei das auch mit den Empfängern, dass wir in Summe etwas generieren und auch weiter dafür sorgen, dass wir auf alles, was der Markt da so hergibt, sei es Schwankungsbreiten, kurzfristige Änderungen, Störungen, gut reagieren können. Und dieses, ich nenne das immer so von der Rampe und da bis zur Planung, diese Erfahrung und so ein gewisser Pragmatismus-Level, den wir da haben, das wird einfach weiterhin ein riesiger Erfolgsfaktor bleiben. Und dieses, wir finden Lösungen, Mindset der Menschen, das wird weiterhin ein großer Erfolgsfaktor sein. Auf der anderen Seite braucht es den Einsatz von Technologien, gerade wenn wir in Richtung Planbarkeit mehr gehen wollen. Wenn wir heute auf Schwankungen reagieren und das teilweise sehr, sehr kurzfristig, ich sag mal, dann stehen die Leute nicht einfach irgendwo im Schrank in der Warteschlange, sondern dann müssen wir diese auch irgendwo besser planen können, weil diese Ressourcen sind einfach nicht unendlich. Sei das im Lager, sei das bei den Fahrzeugflotten, sei das bei den Fahrern. Und auch da brauchst du wieder diese Kooperation und zu sagen, okay, wie können wir das Ganze ein wenig ausbalancieren, damit am Ende des Tages das Regal nicht leer bleibt. Und als Drittes, und das bewegt uns gerade sehr, es gibt in der Kette immer mal wieder Themen, die wir nicht beeinflussen können, weil Dritte, in dem Fall der Handel, vielleicht noch nicht ganz so am Tisch sitzen, wie wir uns das wünschen würden. Sei es bei Zeitfensterbuchungen, sei es aber auch der Umgang mit Leerpaletten, sei es mit Wartezeiten und. Also auch da, denke ich, braucht es eine höhere Vernetzung, mit allen Spielern im Netz, damit einfach dieses Feld sichergestellt ist.
Zeitfensterbuchung. Dieses Thema begleitet uns doch schon eine ganze Weile, oder?
Das begleitet uns eine ganze Weile und man muss dazu sagen, es gibt viele Handelsleger, die haben das mittlerweile ganz gut im Griff. Mhm. Das kann man so sagen. Aber irgendwie vergessen wir dann immer mal wieder, dass eine Vier-Tage-Woche kommt und dass am Mittwoch vor Ostern vielleicht auch mal 5 Zeitfenster mehr bräuchten. Und dann können wir uns mit unseren Kunden noch so gut vorbereiten, wenn am Ende des Tages wir die Ware einfach nicht loswerden oder die Bereitschaft, vielleicht auch mal an einem Samstag ein Zeitfenster zur Verfügung zu stellen oder vielleicht auch mal außerhalb, ich sag mal, der normalen Schranken zu denken, dann wird das Ganze nicht rund und es bleibt dann auf uns und auf unseren Kunden hängen, da Lösungen für zu finden.
Ja, dass manche Dinge brauchen einfach ein bisschen mehr Anlauf, als man so.
Manche brauchen ein bisschen Anlauf, so sieht das aus. Denke ich mal, mittlerweile ist das Thema in allen Bereichen angekommen, weil einfach die Ressourcen, wie man merkt, nicht unendlich sind. Und die Verfügbarkeit der Ware ist immer noch prioritär und dann müssen wir in der Kette dafür sorgen, dass dafür die Rahmenbedingungen gesetzt werden.
Also wenn ich zusammenfasse, was ich verstanden habe, dein Blick auf die Lebensmittellogistik heute, wir können uns hier in Deutschland und insgesamt in Europa ganz glücklich schätzen, dass wir da ein sehr gutes Fundament haben, so habe ich dich verstanden, ja. Dass wir in puncto Qualität, Zuverlässigkeit, Lieferfähigkeit auch, wir haben ja ein paar Extremsituationen auch schon hinter uns, dass wir da als Verbraucher relativ ruhig schlafen können. Und letztendlich sprichst du an, Feinschliff ist immer möglich sozusagen. Ne?
Genau, wir können entlang der gesamten Kette, können wir mit allen möglichen Beteiligten natürlich sprechen. Wir können vielleicht auch in der Zukunft noch mehr und vernetzter Daten teilen, noch mehr vorausschauender sein, um dann, das hatte ich ja eingang, hatten wir das ganz kurz, um nicht einfach nur lieferfähig zu sein, sondern einfach auch ein bisschen resilienter gegenüber Störungen zu sein, die da auftreten. Und das macht das Ganze ein bisschen steuerbarer. Und so diese Vernetzung sollte sicherlich auch zukünftig ein integraler Bestandteil von unseren Entscheidungen sein, um dann am Ende des Tages auch mit hoher Kundenzufriedenheit lieferfähig die Ware an den Mann zu bekommen.
Ja, Resilienz ist auf jeden Fall etwas, was wir auch in den nächsten Jahren brauchen werden, auch in diesem, gerade in diesem Lebensmittelbereich, wo wir neben den, wirtschaftlichen und politischen Themen auch einfach auch das Thema Umwelt und Natur, ne? Also wie entwickelt sich da das Thema Klima, das wird sicherlich auch einen Einfluss drauf haben, welche Lebensmittel werden transportiert, wo kommen die her, wo müssen die hin, insofern Resilienz. Wir zählen auf euch, Stefan, dass ihr da diese Stärke weiterentwickelt, damit wir weiterhin auf unsere Nahrungsmittel auch zählen können. Sonst frage ich auch gerne hier im Podcast Blick nach vorne. Wie sieht der Bereich Foodlogistik, sagen wir mal, in 5 Jahren aus? Aber ich weiß gar nicht, kann man diese Frage beantworten bei all dem, was sich so täglich bei uns und ums herum entwickelt?
Also wenn ich so auf 5 Jahre gucke, wie sieht die aus? Ich kann natürlich sagen, wir haben vor uns einen Plan, was wir so machen wollen. Ich glaube, das hat jedes Unternehmen irgendwo für sich. Viele haben sich so auf 2030 spezialisiert. ist ein schönes, rundes Datum. Mal gucken, was bis dahin so passiert. Also ein Thema, was sicherlich alle umher treibt. Und ich kann auch sagen, trotz der wirtschaftlichen Themen, die wir vielleicht gerade haben und der gesamten Herausforderung, die der Markt mit sich bringt, das ist das Thema Nachhaltigkeit. Das war in der Vergangenheit, wenn wir mal so 10 Jahre zurückschauen, vielleicht auch noch 5 Jahre zurückschauen, das war immer so ein bisschen nice to have noch. Und vielleicht ist das auch je nachdem, wie die wirtschaftlichen Situationen in Unternehmen sind, wird das auch unterschiedlich bespielt. Das ist aber weiterhin ein absolut zentraler Faktor. Also CO2-neutral produzieren zu können, wann auch immer das möglich ist, treibt uns ganz massiv um, treibt sich nicht nur uns um, sondern treibt die gesamte Lebensmittelindustrie um. Und gerade wenn man mal so in die Lebensmittelthemen reinguckt, wenn man mal schaut, wie die Milch letztendlich ins Regal kommt, da wird eine Menge CO2 ausgestoßen. Das heißt, auch wir müssen unseren Anteil in dieser ganzen Kette dazu liefern. Das tun wir auch, sei es durch die Netzwerkentwicklung, Effizienzsteigerung, sei es die Infrastruktur unserer Terminals, die Fahrzeugflotte. Das sind alles so Themen, wo wir direkt drauf eingreifen. Aber auch so Zusammenarbeitung mit Unternehmen wie mit den Tafeln, um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden, sind alles so Sachen, die das Ganze rund machen und wo ich persönlich glaube, die werden in den nächsten Jahren weiter in den Fokus rücken. Und ich würde mich sogar freuen, wenn da ein bisschen mehr von in den Fokus rückt, weil natürlich neigt sicherlich auch konsumentengetrieben der Handel und unsere Kunden dazu, in solchen Phasen sehr, sehr stark auf den Preis zu gucken. Und auch wir müssen uns diesen Herausforderungen stellen. Auch wir müssen gucken, wo können wir weiter Effizienzen rausholen. Das darf aber nicht mehr in der Zukunft die erste Frage sein, sondern, wie ich sagte, es muss das Thema, wie sind wir morgen auch noch lieferfähig? Und was muss dafür getan werden? Wie können wir weiter in die Zukunft investieren, weil wir müssen diese Themen umsetzen. Jetzt sind wir sicher bei DAXA einmal mehr in der Lage, das zu machen. Aber wenn ich mir diese vielen Mittelständler angucke, 20, 30 Fahrzeuge, die müssen auch die Luft haben, morgen A, noch am Markt agieren zu können und B, müssen die Luft haben, auch nach vorne denken zu können und auch da, sei es in der Fahrzeugflotte, aber auch in anderen Themen, die Nachhaltigkeit umzusetzen. Ich denke, das ist ein entscheidender Faktor für die nächsten 5 Jahre. Und ein weiter entscheidender Faktor ist sicherlich das Thema Vernetzung generell in Europa. Also wie bin ich in der Lage, darauf zu reagieren, wenn meine Kunden vielleicht auch mal andere Werke übernehmen, wenn sie sich konsolidieren? Wie kann ich da gewisse Themen in Europa komplett denken? Oder auch Themen wie die gesamte Prozesskette mehr und mehr sichtbar zu machen und da Erkenntnisgewinne draus mitzunehmen.
Ja, Mensch, Stefan, also ich hätte jetzt noch einige Fragen und ich glaube, wir könnten uns noch eine Stunde mindestens unterhalten. Aber ich weiß, du hast natürlich auch heute einen vollen Terminkalender und darfst dann gleich auch weiter. Deshalb vielleicht zum Schluss eine eher persönliche Frage. Wir haben gehört, du hast ja deine ersten Schritte in der Logistik in Mecklenburg-Vorpommern gemacht, bist jetzt im Allgäu und du bist Sportler. Und zwar, ich glaube, Radfahren ist so dein Ding, richtig?
Ich liebe das Rennradfahren schon seit eh und je, genau. Und dafür bietet sich das Allgäu hervorragend an.
Das wäre jetzt meine Frage. Also, weil ich sag mal, MacPom, da ist es ein bisschen flacher, ne? Geht es genauso gut im Allgäu?
Ja, das geht genauso gut. Und wie du vorhin an meiner Lebensgeschichte ja so ein bisschen mitbekommen hast, also so einen Weg macht man nicht, wenn man in MacPom bleibt, sondern ich habe so eine kleine Rundreise durch Deutschland und auch ein bisschen Ausland dabei und habe mein Rennrad immer mit in der Tasche gehabt. Gab mal eine Zeit, da habe ich das ein bisschen weniger betrieben. Da war vielleicht eher die Karriere im Vordergrund. Aber so mittlerweile seit 10, 12 Jahren mache ich das schon wieder sehr intensiv. Gönn mir mal das eine oder andere Rennen beziehungsweise die eine oder andere Rundfahrt im Jahr, wo man dann auch öffentlich starten darf. Und es ist einfach ein super schöner Ausgleich. Und wenn es jetzt nicht gerade wirklich komplett regnet und hagelt draußen, dann ist mir auch das Wetter ziemlich egal, sondern dann geht es raus auf die Straße. Und wenn es in der Woche denn mal nicht geht, dann geht es morgens raus zum Laufen. Und ich finde einfach, wir haben damit einen schönen Ausgleich und eine tolle Balance zu doch einem aufregenden Tag meistens und einem interessanten Tag. Und das Abschalten mit Family und das Abschalten mit so einem bisschen Ausdauersport finde ich für mich persönlich immer sehr, sehr angenehm.
Ja,
Und das ist
super.
Allgäu einfach toll, also, was man da zu sehen bekommt. Und manchmal steht da der eine oder andere Berg immer noch mal im Weg, da muss ich mich dann ein bisschen mehr hochquälen, aber da bin ich umso stolzer, wenn ich es dann wieder nach Hause geschafft habe. Und das ist schon ganz, ganz toll.
Ja, aber mir gar nicht bewusst, dass wir ja dieses Thema Radfahren auch teilen. Wobei es bei mir nicht Rennrad ist, sondern mit meinem Mann machen wir jeden Sommer eine Radreise, wo wir dann mit Gepäck auf dem Fahrrad unterwegs sind. Und ja, dieses Jahr geht es von Magdeburg an der Elbe entlang nach Richtung Hamburg.
Oh, schön.
Das wird auch spannend, genau.
Ich
Ja.
würde mich jetzt in 2 Wochen zu Pfingsten setze ich mich aufs Rad und werde einmal Deutschland durchqueren und
Wow.
werde einmal, ich wohne im Raum Memmingen und werde von mir zu Hause einmal quer durch Deutschland in meine Heimatstadt fahren und hoffe, dass das Wetter ein bisschen mitspielt. Wie gesagt, Kälte und ein bisschen Tropfen machen mir nichts aus. Und werde dann nach Schwerin nach Hause fahren und guck mal, dass ich das irgendwie in 5, 6 Tagen schaffe.
Ja,
Je
cool.
nachdem, wie die Beine so mitspielen. Ich habe das in der Vergangenheit schon mal gemacht. Bin auch schon einmal von Mallorca quer durch Frankreich nach Belgien nach Hause gefahren, zum Beispiel. Und es ist einfach toll, was man da so sieht und wen man so kennenlernt, immer mal wieder
Das
unterwegs.
stimmt.
Und die Vielfalt der Natur. Und da kommen einem ganz viele verrückte Charaktere immer mal über den Weg. Das fand ich ganz, ganz schön. Und man hat ein bisschen Zeit, auch mal so ein bisschen das zu puzzeln, sage ich immer, und zu verarbeiten, was dann in den letzten Wochen und Monaten so
Ja.
angefallen ist. Und es bringt eine schöne Energie und Frische wieder in Körper und Geist.
Das stimmt, das stimmt. Ja, super. Das heißt, ja, vielleicht könnte ich ein paar anfeuern auf der Strecke. Jetzt schon
Ja, ich
bald.
sag Bescheid,
Ja?
wenn sich unsere Wege hier kreuzen, dann sage ich auch, es kommt, gibt in der Tat, gibt es immer wieder, ich habe das auch schon gemacht, spontane Mitfahrer. Also es ist immer mal so, dass mal einer einen Tag mitkommt, das kommt immer mal wieder vor, so Gleichgesinnte. Und das Interessante dabei ist, es interessiert irgendwie niemanden, was du beruflich machst, in dem Moment, sondern alle wollen wissen, wo kommst du her,
Ja.
wo willst du hin, wie viele Kilometer machst du, was hast du unterwegs gesehen und was hast du
Ja.
für ein Fahrrad unterm Hintern. Und
Ja.
das sind so die Momente, die ich dann irgendwie mag, dass wir dann auch mal, wie gesagt, bei allem Tollen, was ich in unserer Berufswelt wiederfinde, aber auch als Ausgleich gerne, gerne sehe, mal über was ganz anderes reden, als vielleicht nur über Lebensmittellogistik.
Das stimmt, das stimmt. Das kann ich gut nachvollziehen. Ja, gut. Also das heißt, Stefan gibt's auch live und in Farbe zum Anfeuern auf dem Rennrad.
Jeder herzlich willkommen. Ich fahre jetzt nicht im Dachse-Trikot mehr, aber ich bin immer für ein Gespräch offen und Zurufe sind auch immer gerne mitgenommen. Gerade wenn es berghoch und Gegenwind, ja.
Ja, super. So, wer es nicht schafft, an deiner Rennstrecke entlang zu kommen, wo erreicht man dich sonst, Stefan?
Na, ich bin in der Regel bin ich in Kempten oder halt auch sehr viel in Organisationen unterwegs und habe die Möglichkeit, wirklich mich frei zu bewegen und viel mit unseren Niederlassungen und mit unseren Ländern ins Arbeiten zu kommen. Bin so etwa die Hälfte meiner Arbeitszeit, manchmal auch ein bisschen mehr, bin ich da in Europa unterwegs und die andere Hälfte bin ich in der Regel in Kempten. Und da bin ich dann zu erreichen. Bin auch gerne mal über LinkedIn zu überreichen. Auch da gab es die eine oder andere interessante Konversation schon. Und wer da interessante Themen hatte, der ist herzlich willkommen, sich immer wieder mal zu melden.
Ja, super. Das werden sicherlich viele nutzen. Stefan, vielen, vielen Dank. Also ich glaube, wir haben echt sehr persönliche und spannende Einblicke von dir bekommen und sind da auch fachlich ein bisschen eingetaucht und in deine Verantwortung heute, deine Rolle und in die DAXA-Welt, gerade die Food-Welt. Vielen Dank dafür. Und ich würde sagen, spätestens in 5 Jahren machen wir nochmal eine Folge und gucken, was aus den Prognosen so geworden ist. Was meinst du?
Also genauso machen wir das. Und schauen wir mal, ob die Vorhersagen, die ich hier so mir ausgedacht habe, wo ich glaube, wo es hingeht, dann wirklich eingetroffen sind. Und du darfst mir dann die gleichen kritischen Fragen stellen und dann gucken wir mal, ob ich das einhalten konnte. Und
Ja.
ansonsten vielen Dank auch von meiner Seite, dass ich hier teil sein durfte und ein bisschen was von meiner Geschichte zu eurem Podcast dazu beitragen durfte.
Super. Danke dir, Stefan. Bis bald.
Sehr gerne. Bis bald.